ARD.
Großabauer 453 Posten.
Es haben 453 Abgeordnete abgestimmt, 243 dafür, 210 dagegen. Ich stelle fest, der Sejm der Republik Polen hat der Regierung das Vertrauen ausgesprochen.
Die Lüge darf in der Politik kein wirksameres Werkzeug sein als die Wahrheit. Aber vielleicht haben wir zu sehr daran geglaubt, dass die Wahrheit sich selbst verteidigt.
Wir sind auf Augenhöhe und in bestimmten Dingen, gerade in technologischer Entwicklung, in Infrastrukturangelegenheiten, da müssen wir nach oben gucken.
In Polen.
In Polen sind wir, seid ihr jetzt auch. Herzlich willkommen zum Staffelfinale.
Polen hat einen neuen Präsidenten gewählt. Er heißt Karol Nawrocki und wurde von der PiS aufgestellt. Das hat Donald Tusk in Bedrängnis gebracht. Der hatte nämlich auf einen Präsidenten gehofft, der zur Abwechslung mal zentrale Regierungspläne nicht blockiert, sondern vielleicht sogar unterschreibt. Und deshalb hat Tusk letzte Woche die Vertrauensfrage gestellt.
Hält die Regierung noch zum Chef, selbst wenn das Regieren nicht nur nicht leichter, sondern eher schwieriger werden dürfte und man den Eindruck haben kann, dass Tusk nicht mehr der große Reformer ist, sondern eher eine Lame Duck?
Die Antwort lautet ja. Und das sogar geschlossen und eindeutig. Darüber sprechen wir heute und auch darüber, dass Tusks Probleme damit nicht gelöst sind. Im Gegenteil, selbst in den eigenen Reihen sind sie sich nicht mehr alle ganz so sicher, dass er weiter Premierminister bleiben sollte.
Wir haben den neuen Polenbeauftragten der Bundesregierung zu Gast, Knut Abraham. Und nicht nur die Zukunft des polnischen Regierungschefs ist ungewiss, auch euren Lieblings-Polen-Korrespondenten steht ein Amtswechsel bevor.
Ja, das sind wir, Christine Joachim und Martin Adam. Schön, dass ihr dabei seid.
Kapitel 47. Eine Frage des Vertrauens.
Wie versprochen.
Yes, endlich. Wir sind wieder draußen, da wo das pralle Leben spielt.
Das stimmt. Und zwar an einem für dich ganz besonderen Ort.
Ja.
Seit Monaten arbeitest du daran, dass wir hier mal eine Podcast-Folge
aufnehmen.
Genau.
Bazarek, da wo ich eigentlich so alle paar Tage mal einkaufen gehe, Obst, Gemüse, Brot, Eier.
An einer etwas größeren Straße,
genau,
die man im Hintergrund
hat. Ja, das ist richtig.
Und Christine hat mich hergelockt und mir kulinarische Grandezza versprochen.
Nee, hab ich habe gesagt, hier.
Man kriegt alles hier.
Man kriegt alles hier.
Ja, ich habe jetzt mich entschieden.
Komm, sag, was hast du?
Ja, so ein richtig, das war schon, habe ich mich gefreut, so ein richtig traditionelles polnisches Gericht, ein richtig guter Kebab. Aber ein Polski-Kebab, das kann man wirklich nicht vergleichen mit dem, was man irgendwo in Kreuzberg zu essen bekommt. So ein bisschen so das, was bei uns als Dürüm läuft. Aber mit polnischem Krautsalat.
Ist schon
polnischer
Kebab. Ist schon was ganz Eigenes. Man muss vielleicht noch mal kurz diesen Bazar so ein bisschen beschreiben.
Ist so wie so eine Aneinanderreihung von ganz vielen kleinen Hütten mit Dächern.
Genau, es gibt so zwei lange Gänge. Wie gesagt, man kriegt hier wirklich alles. Also Essen sowieso, aber man kriegt halt auch, man kann auch sich die Nägel machen lassen. Man kann Schlüsseldienst in Anspruch nehmen.
Die überdimensioniert große Unterwäsche habe ich gesehen.
Du hast das noch für deinen Nachtisch. Ich steige direkt damit ein, weil mit diesem Kebab, das ist mir echt nichts. Es ist ja mal wieder Blaubeerzeit. Ich habe mich wirklich schon richtig doll drauf gefreut. Und jetzt gibt es halt endlich wieder Jako-Junkie.
Oh.
Also diese Teigtaschen, diese Dorszówki, gefüllt mit richtigen Blaubeeren. Nicht mit Heidelbeeren, sondern mit richtigen Blaubeeren. Die färben auch richtig ordentlich.
Also so ein Hefegebäck eigentlich, ne?
Genau. Also warum sind wir eigentlich hier auf diesem Bazarek? Ich muss sagen, wir haben ja wirklich oft in den letzten Monaten, Jahren über dieses gespaltene Land gesprochen. Ne? Immer diese zwei Pole, die irgendwie überhaupt nicht zusammenkommen. Hier aber, auf diesem Bazarek, da kommen sie alle.
Da ich war gerade abgelenkt.
Warum?
Da drüben.
Diese Riesenschlüppi?
Da wird so ein Frauenoberkörper im Bikini durch die Gegend getragen und ich habe nicht sofort erkannt, also, dass das eine Plastikfigur ist.
Also hier passieren immer viele schöne Dinge auf so einem Bazar. Hier kommen alle zusammen, hier kauft jeder ein. Und ich finde das irgendwie einen sehr besonderen Ort und einen sehr polnischen Ort.
Wir haben eine Frage bekommen von Barbara, die unseren Podcast hört und die letzte Folge gehört hat, in der es um die Präsidentschaftswahl ging und den Sieg von Karol Nawrocki. Und Barbara hat später nochmal geschrieben und gefragt, ob denn Deutschland da quasi eine Rolle gespielt hat. Sie schreibt, welchen Einfluss auf die Wahl hätte es vielleicht gehabt, wenn von Deutschland aus deutlichere Signale gegenüber der K.O.-Regierung, also der von Donald Tusk, gekommen wären für die Zusammenarbeit. Also zum Beispiel, was Reparationen angeht, was den Aufbau, den Wiederaufbau des Schlosses am Pilsudski-Platz angeht, hatten wir in Folge 3, glaube ich, mal besprochen. Und auch die gegenwärtige Situation an der Grenze, wäre da vielleicht so ein bisschen diese antideutsche Kampagne der Peace, auch das, was Karol Nawrocki so von sich gegeben hat, wäre das mehr ins Leere gelaufen?
Danke, Barbara, für diese wirklich interessante Frage. Ja, was denkst du, Martin? Hätte das Einfluss gehabt?
Nee, ich glaube es nicht. Also A, glaube ich, war die Wahl vor allem innenpolitisch motiviert. Darüber haben wir ja vergangene Folge ausführlich gesprochen, dass das auch ganz stark einfach um die Regierungsbilanz der Regierung Tusk ging. Und da war Außenpolitik nicht auf den ersten 5 interessanten Plätzen. Vor allem denke ich, dass diese Kampagne der Peace, diese Idee, dass die Deutschen hinter allem stehen und dass, wenn Tusk hier regiert, Polens Souveränität verloren geht, die ist so fernab von allem, was irgendwie mit Fakten und Realität zu tun hat. Das ist halt Quark einfach. Und ich glaube, gegen Quark kommst du mit Argumenten nicht an.
Ich glaube auch, dass alles, was es an Bemühungen von der deutschen Regierung gegeben hätte, das hätte die Peace aufgegriffen und hätte da aber auch das Haar in der Suppe gefunden und so gedreht, dass es dann doch wieder alles ganz negativ gewesen wäre und man es hätte gegen Tusk verwenden können. Also da bin ich mir auch total sicher.
Das stimmt. Im Zweifel wäre es sogar ein Schuss in den Ofen gewesen, weil die es so ausgelegt hätten, dass, siehst du, Tusk und die Deutschen, die hängen jetzt zusammen, jetzt geben die dem hier Wahlkampfhilfe.
Und was, glaube ich, das ganz gut illustriert, ist die Eröffnung. Also wir zeichnen ja heute am Dienstag auf und gestern am Montag wurde in Deutschland das provisorische Denkmal für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus und im Zweiten Weltkrieg eröffnet.
Also vor der ehemaligen Krolloper in Berlin.
Genau, vor der ehemaligen Kroll. Also genau zwischen Bundestag und Kanzleramt. Genau auf dieser Achse. Und das ist ein, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen schon, dieses ist ein riesiger Findling, also so ein riesiger Felsbrocken, der da.
Stein.
Es ist ein riesiger Stein. So. Es wird die ganze Zeit gesagt, es ist provisorisch, denn langfristig soll ja da das deutsch-polnische Haus entstehen. Über das haben wir auch schon mal gesprochen, wo dann eben auch noch ein Dokumentationszentrum, ein Bildungszentrum dabei ist und so, eben nicht nur ein Denkmal. Aber damit überhaupt schon mal was steht, ist jetzt da halt dieser Felsbrocken.
Der wurde, also ein Riesenprojekt ja auch, was da, ich weiß gar nicht, seit 15 Jahren oder so ist das in der Mache. Sie ging ganz lange nicht voran, dann war die Frage, soll es denn jetzt ein Denkmal sein? Denn was, würde ich sagen, ein bisschen typisch deutscher Reflex. Naja, entschuldigen Sie mal, wenn wir jetzt für alle Menschen, die wir umgebracht haben, Denkmäler aufstellen, dann kommen wir ja nicht mal zum Punkt. Genau, und jetzt soll dieses deutsch-polnische Haus kommen. Aber der erste Schritt, und das ist hier natürlich in Polen auch wahrgenommen worden, ist ein großer Stein.
In der eher rechten konservativen Presse war man wirklich regelrecht schockiert davon. Ja? Also da heißt es zum Beispiel, 80 Jahre lang haben die Polen darauf gewartet, dass die Deutschen ihrer Verbrechen gedenken, ihrer Sünden. Und nach 80 Jahren errichten sie in Berlin einen Felsbrocken, einen Stein, der aussieht wie Spucke im Gesicht. Wer hat sich das ausgedacht? Wer kam auf die Idee, dass ein solcher Felsbrocken nicht demütigend sein würde?
Oh Gott.
Es tut mir echt leid, aber nein, also ich will jetzt überhaupt nicht lachen. Also es ist tatsächlich so, dass es auch eher meine erste Reaktion war, dass ich fand, das ist irgendwie ein komisches Symbol. Dann, wer schreibt, Johanna Pinkwart, die ist Journalistin bei Kanal Zero, okay, aber die sagt wirklich, ein Stein, ist das eine Metapher dafür, dass man in Warschau keinen Stein auf den anderen hinterlassen hat oder worum geht's hier?
Beata Szydło hat auch was gesagt, die frühere polnische Ministerpräsidentin, gehört auch zur Peace-Partei, ist jetzt Europaabgeordnete. Und die hat gesagt, dieser Stein sei wohl der Brocken, der den Deutschen vom Herz gefallen ist, als Donald Tusk den Kampf um Reparationen aufgegeben hat.
Entschuldigung, ich finde es ein bisschen lustig.
Es ist lustig, aber es ist auch...
Also ich möchte vielleicht noch kurz das Zitat von Florian Mausbach, das ist der Initiator dieses Denkmals, will ich vielleicht noch ganz kurz...
Aber nicht dieses Steins, muss man fairerweise sagen. Mausbach hat da angegeben.
Genau, dies ist ein wichtiger Schritt für die deutsch-polnischen Beziehungen und dieser Stein hat auch eine symbolische Bedeutung. Ein schwerer, harter und großer Stein, der auf dem deutschen Gewissen liegt. Und ich muss sagen, dieses Symbol, ich fand das ganz gut, aber gleichzeitig denke ich mir, ja, so unterschiedlich können dann doch Symbole gedeutet werden. Ja, also vielleicht hätte man mit den Polen da einmal vorher drüber sprechen müssen. Ich weiß es nicht.
Eigentlich setzen wir jetzt genau da an, wo wir vor 2 Wochen aufgehört haben.
Stimmt.
Präsidentschaftswahl ist durch. Tusk, bisschen unter Druck, hat direkt am Montag nach der Präsidentschaftswahl gesagt, jetzt stelle ich die Vertrauensfrage im Parlament. Und die gab es am 11. Juni.
231 Stimmen hat Tusk gebraucht für dieses Vertrauen und Szymon Hołownia verkündet dann am Montag nach der Abstimmung das Ergebnis. Es haben 453 Abgeordnete abgestimmt, 243 dafür, 210 dagegen. Ich stelle fest, der Sejm der Republik Polen hat der Regierung das Vertrauen ausgesprochen. Donald Tusk rufen sie dann noch im Hintergrund. Ja.
243 Stimmen, 242 haben die Koalitionsparteien, also es hat sogar noch eine Person mehr mitgestimmt.
Hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, wer war das?
Ja, ein parteiloser Abgeordneter.
Ah, okay.
Aber wenn du aus der PiS dafür gestimmt hättest, müsstest du ins Zeugenschutzprogramm.
Das ist auch tatsächlich, ist das keine geheime Abstimmung gewesen.
Aber 243 war auf jeden Fall dann doch ein großer Erfolg. Und das war im Voraus gar nicht so klar. Also die Zeit zwischen der Ankündigung und der Vertrauensabstimmung, da finde ich, hat man dann doch so eine gewisse
Da ist ein bisschen Nervosität. Unruhe gewesen, ja, auf jeden Fall.
Da, gespürt, ja.
Ja. Da wurde ganz schön viel, glaube ich, hinter den Kulissen dann noch gehandelt, geschachert, gedealt.
Und die große Frage war eigentlich, ob die konservativen Abgeordneten von der PSL, von der Bauernpartei, mitmachen würden, weil gerade die hatte ja Jarosław Kaczynski versucht zu locken mit seinem Angebot einer technischen Regierung.
Und es hieß immer, dass vor allem in den unteren Ebenen der PSL, also so auf der Regionalebene, dass da sehr, sehr viele Parteimitglieder eigentlich das ganz gern gesehen hätten, wenn diese Regierung jetzt hier zerbrochen wäre und man da was anderes auf die Beine gestellt hätte. Aber der Parteichef Kosiniak-Kamysz, der Verteidigungsminister ist, der hat dann da doch noch eine recht starke Position und der hat tatsächlich auch, der hält halt zu Donald Tusk.
Koalicja ma się dobrze.
Der Koalition geht es gut, das sagen wir ganz deutlich. Wir haben einen Plan für die nächste Etappe und wir haben zahlreiche Errungenschaften in den Bereichen Wirtschaft, Sicherheit, Digitalisierung, Landwirtschaft und Soziales, wirklich zahlreiche.
Wojciech Czarzasty ist der Parteichef der Linken, klang ähnlich. Der Koalitionsvertrag gilt und wird weiter gelten. Die einen wollen die Polen einschüchtern, unsere Gruppierungen wollen ihnen Sicherheit geben. Unsere Arbeit war gut, 138 angenommene Gesetze. Nur haben wir das nicht gut kommuniziert und werden das in Zukunft verbessern.
Und ausgerechnet Szymon Hołownia, also Sejm-Marschall, zweiter Parteichef vom Dritten Weg, also neben Kosiniak-Kamysz und auch einer, der als Kandidat für dieses Präsidentenamt angetreten ist. Ausgerechnet der...
Eigentlich so eine Integrationsfigur.
Ja, genau. Ausgerechnet der hat sich vor dieser Abstimmung hingestellt und dann nochmal eine ganz neue Idee ins Rennen gebracht. Über 10 Millionen Menschen haben für Trzaskowski gestimmt, nicht für Donald Tusk. Also wenn er jetzt das Amt des Premierministers übernehmen würde, wäre das für die PiS Stillstand. Denn sie sind dermaßen besessen vom Kampf gegen Tusk, dass sie mit so einer Situation nicht umgehen könnten.
Aha.
Also einfach ein neuer Premierminister. Ja, und das wurde dann tatsächlich so ein paar Tage lang hoch und runter diskutiert.
Geköchelt, würde ich sagen.
Ja, das köchelt er so vor sich hin, genau. Ist dann aber irgendwie erstmal wieder ad acta gelegt worden.
Denn dann am 11. Juni gab es die eigentliche Abstimmung im Sejm. Volles Haus, wollte ich gerade sagen. Aber eigentlich war es das ja nicht. Als Donald Tusk anfing zu reden...
Genau, seine Regierungserklärung hat er erstmal vorher abgegeben. Und da war es auf der einen Seite zumindest des Plenarsaals sehr leer.
Auf der PiS-Seite. Da ist wirklich einfach keiner gekommen.
Von
oder drei gewesen, Leute oder ja. So saßen da.
Also auch wirklich, also es zeigt einfach die Verachtung, finde ich, für alle demokratischen Gepflogenheiten, die es so gibt.
Tusk hat jedenfalls seine Rede angefangen und ziemlich fix klar gemacht, stimmt schon, ganz so leicht ist es jetzt gerade nicht. Die Herausforderungen sind größer, als wir erwartet haben und uns erwarten 2,5 Jahre schwerer Arbeit unter Bedingungen, die nicht besser werden. Ein Präsident, der die von uns vorgeschlagenen Änderungen abgelehnt hat, wird durch einen Präsidenten ersetzt, der mindestens genauso unwillig ist. Nawrocki ersetzt Duda.
Genau. Erkenne den Geschmack des Sieges, aber auch die Bitterkeit der Niederlage. Nur eine Sache, die kennt er nicht, nämlich Kapitulation. Also das ist sein Aufruf dazu gewesen, wir machen weiter. Also es war, diese Rede ging ja auch an seine Abgeordneten und sollte nochmal ganz klar sagen, hey, ihr müsst jetzt hier gleich alle dafür stimmen und für uns und dass wir weitermachen. Und Kapitulation gibt's nicht.
Und da dachte ich aber zum ersten Mal, dass der vielleicht wirklich auch mal eine andere Platte auflegen muss. Weil also dieses große, heroische, wir kämpfen fürs Vaterland und Kapitulation kennen wir nicht, Das hat funktioniert 2023, das hat auch in den 20 Jahren davor funktioniert, in denen er politisch aktiv war. Aber das ist einfach, wir sind halt in einer anderen Situation jetzt. Also diese Präsidentschaftswahl hat einfach gezeigt, dass viele Leute auch wirklich von Tusk als Person die Faxen-Dicke haben und enttäuscht sind. Und Cajasta hat es gesagt, 138 unterschriebene Gesetze, also Gesetze, wo Andrzej Duda mitgemacht hat.
Das hatte auch noch mal eine Journalistin-Kollegin gesagt. Es gibt nur 5 Gesetze, die Duda vorgelegt wurden, die er nicht unterschrieben hat, wo er also sein Veto eingelegt hat. 5.
Was eben jetzt nicht heißt, dass Andrzej Duda eigentlich viel kooperativer war, sondern der große Vorwurf an die Regierung ist, dass sie eben das oft gar nicht so weit gebracht haben, ihm bei zentralen Vorhaben Gesetze vorzulegen. Wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen, gerade im Abtreibungsrecht, bei der versprochenen Liberalisierung war das gut zu sehen, dass die Regierung nicht mehr in der Lage war, sich auf ein Gesetz zu einigen, was Andrzej Duda dann hätte blockieren können. Und jetzt kann man sagen, vom Ergebnis her gedacht, ist das ja egal. Also warum soll man Zeit darauf verschwenden, ein Gesetz mühevoll auszuhandeln, was dann gar keine Chance hat, durchzukommen. Aber wie wir jetzt sehen, aus Sicht der Wählerinnen und Wähler wäre das schon wichtig gewesen, zu zeigen, wir wollen das wirklich und wir machen das. Und es scheitert eben an diesem Präsidenten.
Und was Tusk ja auch vorgeworfen wird, dass er vor allen Dingen ganz viel im Alleingang entscheidet und tut, dass er nicht kommuniziert richtig. Es gibt tatsächlich bis jetzt keinen Regierungssprecher. Wie kann das sein? Also gerade in so einer, auch in so einer breiten Koalition, da muss man doch irgendwie nach außen mit einer Stimme sprechen und zwar nicht nur als Regierungschef.
Das sieht er auch ein bisschen ein. In seiner Rede sagt er das. Aber ich weiß nicht. Ich finde, wir hören mal. Propaganda kann im politischen Denken nicht wichtiger sein als die Wahrheit. Die Lüge darf in der Politik kein wirksameres Werkzeug sein als die Wahrheit. Aber vielleicht haben wir zu sehr daran geglaubt, dass die Wahrheit sich selbst verteidigt. Ich finde, das ist nicht... Naja, beziehungsweise finde ich, ist das halt irgendwie auch schon wieder so der Versuch, das in so eine heroische Geschichte zu drehen und zu sagen, wir haben gedacht, die Wahrheit wird verteidigt. Aber wir müssen die Wahrheit jetzt eben doch noch mehr verteidigen. Aber eigentlich, wenn ihr die Wahrheit seht, dann hättet ihr ja eigentlich sehen müssen, wie gut wir sind. In dem Stil war aber im Grunde, ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast, aber war, glaube ich, fand ich diese ganze Rede. Es war so eine Verteidigungsrede.
Und dann hat er ja aber auch einen großen Teil dieser Rede darauf verwandt, nochmal gegen die Peace wieder zu argumentieren, also zu agitieren.
Ich habe in dieser Rede besser als vorher verstanden, was die Leute auch meinen, was wir ja auch oft gehört haben vor der Präsidentschaftswahl, dass sie die Faxen dicke haben von diesen zwei alten Männern, Jarosław Kaczynski und Donald Tusk, die einfach seit Jahrzehnten sich vor allem miteinander beschäftigen. Das war bei Tusk auch vorher nicht so deutlich. Bei Kaczynski ist es ja eigentlich in jedem zweiten Satz zu hören, dass Tusk der Böse ist und hinter allem steht. Aber auch, ja, auch für Tusk scheint eben die Peace und Kaczynski der eine große Gegner zu sein. Und er scheint nicht so richtig zu merken, dass er da die Leute unterwegs verliert. Paradoxerweise hat ihm das dann genau ein Peace-Abgeordneter um die Ohren gehauen.
Sie haben über eine Stunde lang gesprochen, um die Vertrauensfrage zu stellen. Aber eigentlich haben Sie nur über die Peace gesprochen. Sie können im Grunde über nichts anderes sprechen. Wir würden gern hören, was Ihre Pläne sind.
Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Das war beim Regierungswechsel auch so. Es gibt dann diese Regierungserklärung. Und danach dürfen alle, die wollen, Fragen stellen oder kommentieren. Und das waren, und da war uns dann klar, dass der Zeitplan wohl nichts mehr wird, 270 Abgeordnete, die sich da zu Wort gemeldet haben. Marcin Przydacz haben wir eben gehört von der Peace. Viele andere Vertreterinnen und Vertreter der Peace haben dann doch eigentlich auch das alte Spiel wieder weitergespielt. Da ging es dann vor allem um Tusk und Deutschland.
Die Kritik kommt aber nicht nur, wie zu erwarten war, von der Peace, sondern auch von anderen Abgeordneten. Unter anderem von Marcelina Zawisza, Abgeordnete der Partei Razem. Die waren zu Beginn dieser Koalition, dieser Regierung, noch in der Koalition von Donald Tusk, sind dann aber relativ bald auch ausgestiegen.
Das ist die Partei sehr links von Adrian Sandberg, der bei der Präsidentschaftswahl, zumindest bei den Jungen bis 29, der zweitbeliebteste war nach dem rechtsextremen Sławomir Mentzen.
Wir haben absolut nichts darüber erfahren, was die Regierung im Gesundheitswesen plant. Die Menschen schreiben dramatische Nachrichten, wie schwer es ist, einen Arzttermin zu bekommen. Die Wartezeiten in den Krankenhäusern werden immer länger und Sie finden, wir sollen hier nur hören, dass die Peace böse ist? Was ist das? Ist das, die Zeit ist abgelaufen oder
Was? Ja. Wir haben im Sejm danach die Journalistin Dominika Dugosch getroffen von der Newsweek, die auch im Kern dasselbe sagte erstmal, dass das für sie eine große Enttäuschung war, dass überhaupt nicht klar geworden ist, was denn jetzt in diesen 2,5 Jahren Regierung, wenn sie denn noch 2,5 Jahre durchhält, noch kommt. Und dass es aber notwendig gewesen wäre, weil eben die Herausforderungen echt groß sind.
Es wird sehr schwer. Mit Andrzej Duda konnte man noch reden. Karol Nawrocki wird brutaler. Diese Schlacht wird spektakulärer. Und Donald Tusk ist tatsächlich der einzige Politiker, der sie schlagen kann. Die Frage ist nur, ob er bis zum Ende durchhält. Es wäre schon möglich, dass diese Regierung noch irgendwas reißt. Sie müsste sich nur zusammenreißen in dem Sinne auch. Und dem neuen Präsidenten eben auch Gesetze vorlegen, die er dann unterschreiben oder auch aus Veto einlegen kann. Aber sie hat ja auch noch mal in Frage gestellt, ob Donald Tusk überhaupt bis zum Ende durchhält.
Und das ist ein Effekt dieser Vertrauensfrage, den Tusk, glaube ich, nicht gewollt hat. Mhm. Dass er die Regierung hinter sich versammeln wollte, aber durch seine Vertrauensfrage sich zum Thema gemacht hat. Heute Morgen, also wie gesagt, wir zeichnen auf, am Dienstag habe ich bei Talk FM, einem Talk-Radiosender, eine interessante Diskussion gehört. Unter anderem war da Magdalena Szczanowicz dabei. Das ist die Chefredakteurin von OKO.press. Und ich fand ihre Analyse ziemlich treffend. Ich glaube, Donald Tusk ist in dieselbe Falle getappt wie viele andere politische Führer auch. Einerseits muss man, um eine Führungspersönlichkeit wie Donald Tusk oder auch Jarosław Kaczynski zu sein, nach Macht streben und führen können. Gleichzeitig führen genau diese Eigenschaften dazu, dass man keine neuen Persönlichkeiten entwickelt. Der Kreis schließt sich, denn sobald man Macht in der Partei abgibt, kommen alle möglichen anderen und bedrohen einen. Und es ist nicht nur Donald Tusk, der in dieser Falle sitzt.
Jarosław
Kaczynski sitzt da ja genauso drin im Grunde.
Gut, wir sitzen ja jetzt hier auf dem Markt. Wir sind ja endlich mal wieder unterwegs, also mittendrin unter den Leuten. Sollten wir mal fragen, was die eigentlich darüber denken.
Ich denke, dass diese 30 Jahre des Machtwechsels zwischen Bürgerkoalition und PiS ein Ende haben müssen. Wir sollten mal anderen Parteien eine Chance geben.
Schwer zu sagen, aber für Tusk könnte es schwierig werden, wenn er diese Koalition nicht zusammenhält. Außerdem wächst die Unterstützung für diese radikaleren, konservativen Parteien. Die Koalition müsste jetzt mal aufstehen und ihr Wahlversprechen tatsächlich umsetzen, vor allem, weil die Menschen sehr enttäuscht sind.
Die Koalition wird es schaffen, weil sie ein Interesse daran hat, an der Macht zu bleiben. Ich glaube nicht, dass ein Wechsel des Premierministers etwas verändern würde. Vielmehr müsste die gesamte Regierungskoalition ihre Vorgehensweise ändern. Eher am Rande fast, könnte man sagen, in nicht seiner Rede, sondern seiner Riposta, also seiner Antwort dann auf diese 270 Fragen, da hat Donald Tusk noch was ganz anderes gesagt, was gerade für uns in Deutschland interessant sein dürfte.
Wenn es nur um politische Interessen ginge, würde ich sagen, blockiert die Grenze, das war's, kein Problem. Aber Sie wissen sehr gut, was das für die polnische Bevölkerung im Grenzgebiet bedeutet. Ich habe unseren Nachbarn, nicht nur den Deutschen, mitgeteilt, dass ich nicht zögern werde, vorübergehende Kontrollen auch an der Grenze zu Deutschland einzuführen, wenn die Situation sich nicht ändert. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir noch in diesem Sommer solche teilweisen Kontrollen an der Grenze zu Deutschland einführen werden. Okay, das hat Tusk jetzt nicht zum ersten Mal gesagt, dass er damit plant, das auch zu machen, diese Kontrollen auch auf der polnischen Seite.
Hat er auch schon angedroht, als Friedrich Merz hier war.
Genau, aber es ist jetzt schon ein bisschen konkreter und da glaube ich, dass es, wie konkret es ist, kann man daran sehen, dass auch der Innenminister, also Siemoniak, der polnische Innenminister, kurz danach angekündigt hat, er wolle jetzt den deutschen Innenminister, also Dobrindt, in den nächsten Wochen zu einem gemeinsamen Termin an der deutsch-polnischen Grenze einladen, um sich die Situation vor Ort mal genauer anzuschauen. Über diese Grenzkontrollen, da hat Martin mit dem neuen Beauftragten der Bundesregierung für die deutsch-polnischen Beziehungen gesprochen, mit Knut Abraham, der ist Abgeordneter im Bundestag, Mitglied der CDU, hat seinen Wahlkreis in Brandenburg. Und Martin hat ihn unter anderem zu dem Thema und noch zu einigen anderen hat er sich mit ihm unterhalten.
Hallo Herr Abraham.
Guten Tag, Herr Adam.
Herzlichen Glückwunsch erstmal zu Ihrem neuen Job als, ja, wie sagt man eigentlich richtig, Polenbeauftragter der Bundesregierung oder wie nennt sich das?
Ja, das ist die Kurzform. Letztlich landet natürlich vieles, was Polen betrifft, auf meinem Schreibtisch. Streng genommen bin ich der Koordinator für die zivilgesellschaftlichen Kontakte und die grenznahen Bereiche. Darüber hinaus bin ich natürlich Ansprechpartner auch für darüber hinausgehende politische, gesellschaftliche Fragen im Verhältnis Deutschland-Polen. Da kann es gar nicht genug Erklärer und Engagierte geben.
Wie kann man sich das vorstellen? Was macht so ein Polenbeauftragter den ganzen Tag? Werben Sie in Polen dafür, dass es doch eigentlich ganz okay ist, mit den Deutschen Kontakte zu unterhalten? Oder müssen Sie eigentlich eher in der Bundesregierung für Polen werben?
Das ist tatsächlich auch wieder beides. Also mein Hauptfokus als deutscher Koordinator liegt natürlich erstmal hier in Berlin und in den grenznahen Bereichen entlang der Oder und der Neiße. Denn ich habe ja mit Krzysztof Ruchniewicz einen sehr guten Kollegen auf polnischer Seite, der der dortige Koordinator ist. Aber natürlich ist das ein bisschen wie bei klassischen Botschaften. Man erklärt zu Hause das andere Land und dann natürlich auch umgekehrt.
Krzysztof Ruchniewicz haben Sie gerade angesprochen, quasi Ihr polnisches Pendant.
Genau.
Den habe ich vor einer Weile getroffen und interviewt. Auch über die deutsch-polnischen Verhältnisse haben wir da gesprochen. Und dann sagte er, die Deutschen müssen aber schon auch so ein bisschen in Wallung kommen. Die müssen schon noch irgendwie mehr verstehen, wie wichtig und wie groß Polen ist, weil wer weiß, vielleicht haben wir sonst irgendwann keine Lust mehr, immer auf die Deutschen zu warten. Das war quasi die polnische Sicht. Wie nehmen Sie das in Berlin wahr? Ist mit der neuen Bundesregierung da jetzt auch so eine Art neuer Aufbruch zu erwarten? Ihr Vorgänger hat es ja nicht so leicht gehabt mit einem Bundeskanzler Olaf Scholz, der ganz erkennbar jetzt nicht so für Polen gebrannt hat.
Ja, also da ist tatsächlich neuer Schwung drin. Und das ist nicht nur die These eines CDU-Bundestagsabgeordneten, in der ich ja auch noch bin, sondern das sehen Sie daran, dass der Bundeskanzler, dass Friedrich Merz bereits am allerersten Tag seines Amtes nicht nur nach Paris, sondern auch nach Warschau gefahren ist. Sie sehen es beim Bundesaußenminister Johann Wadephul, der selber ja aus Schleswig-Holstein kommt und über die Ostsee und die Sicherheitslage in der Ostseeregion zutiefst mit Polen verbunden ist. Da gibt es also ganz starke Anknüpfungspunkte. Es ist ganz zweifellos so, dass wir in Deutschland sehen müssen, dass sich Polens Gewicht und Polens Rolle erheblich verändert haben. Polen ist enormes wichtiger geworden, spielt eine Führungsrolle in Mitteleuropa, in Mittelosteuropa, auch im Ostseebereich, sodass diese alte Formulierung, man muss sich auf Augenhöhe begegnen, im Grunde völlig überflüssig ist. Wir sind auf Augenhöhe und in bestimmten Dingen, gerade in technologischer Entwicklung, in Infrastrukturangelegenheiten, da müssen wir nach oben gucken, wenn wir mit Polen sprechen wollen. Und das muss ich in Berlin und auch anderen Städten Deutschlands mitunter noch ein bisschen rumsprechen.
Sie selbst wissen das, ja, weil Sie haben ja auch schon mal hier gelebt, nicht wahr, in Warschau?
Ja, ganz genau. Ich habe von Sommer 2018 bis Sommer und Herbst 2021 meiner Wahl im Bundestag in Warschau gelebt. Das waren sehr glückliche Jahre in meinem Leben. Ich war damals stellvertretender Botschafter, also Gesandter in der Diplomatensprache, ständiger Vertreter des Botschafters und habe damals die nicht einfache Zeit in den bilateralen Beziehungen erlebt und habe gesehen, wie viele Ressentiments auch mobilisierbar sind, gleichzeitig wie stark aber auch die gesellschaftlichen Kontakte sind, die zivilgesellschaftlichen, die Bande zwischen beiden Ländern, die sind in der Substanz ziemlich unkaputtbar.
Ein so ein großes Streitthema, über das wir auch im Podcast viel gesprochen haben, sind ja die deutschen Grenzkontrollen. Können Sie als Polenbeauftragter an der Stelle dann quasi mal rübergehen ins Kanzlerbüro und sagen, hör mal Friedrich, ich weiß nicht, ob Sie sich duzen oder auch Herr Kanzler, das ist nicht so eine gute Idee mit den Grenzkontrollen, das kommt da in Warschau wirklich schlecht an und als nächstes machen die dann noch Kontrollen von polnischer Seite und dann können wir Schengen einpacken?
Also wenn jeder, der eine gute Idee hat, sich beim Kanzler an der Tür anstellt, wäre die Schlange ziemlich lang. Ich versuche das mit Informationen zu untermauern, die ich eben aus meiner Funktion als Koordinator habe, denn, wie zu Beginn ja auch gesagt, ich bin vor allem für die grenznahen Bereiche zuständig. Und das ist mir enorm wichtig, weil dort dort in sehr konzentrierten geografischen Gebiet das Beste ist, was sich in den Jahrzehnten jetzt seit 1989, 90 zwischen den beiden Ländern entwickelt hat. Ich spreche von den deutsch-polnischen Verflechtungsräumen. Das nehmen Sie die Metropolregion um Stettin, nehmen Sie Frankfurt und Słubice, nehmen Sie Guben, Gubin, nehmen Sie Görlitz, Skorzelec und viele andere und kleinere Gemeinden noch dazu. Da ist etwas ganz Wertvolles, Alltägliches gewachsen. Menschen, die auf beiden Seiten zur Schule gehen, die Arbeitsplätze haben, die auch die Wohnadressen auf der einen oder anderen Seite haben. Und all diese Errungenschaften, das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, müssen beachtet werden bei der Umsetzung der vom Bundesinnenminister für notwendig erachteten Kontrollen, diese Politik, die ich mittrage. Denn es ist wichtig, ein politisches Zeichen zu setzen, dass sich die Migrationspolitik in Deutschland geändert hat. Andererseits kann die Lösung auch nicht darin bestehen, dass man Migranten, die sozusagen zwischen die beiden Grenzen geraten, hin und her schiebt, sondern es muss, und ich glaube, dass wir auch da auf dem richtigen Weg sind, ein gemeinsamer Weg beschritten werden, dass eine europäische Lösung der Migrationsproblematik notwendig ist, um auch die Lage in unseren Verflechtungsräumen wieder zu normalisieren.
Wie könnte so eine Lösung aussehen? Weil im Moment sehen wir eher eine Zuspitzung. Im Moment sehen wir Donald Tusk, der ja auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand dann sagt, naja, wir werden noch in diesem Sommer auch Grenzkontrollen einführen. Dann haben wir endlich Staus von zwei Seiten. Alexander Dobrindt war hier vergangene Woche, hat sich mit seinem polnischen Amtskollegen getroffen und die waren sich im Abschlusskommuniqué wohl relativ lange nicht mal einig, ob sie da reinschreiben sollen, dass wieder kontrollfreies Reisen im Schengen-Raum überhaupt das erklärte Ziel beider Minister sein soll. Also mein Eindruck war, das kann alles noch richtig lange dauern.
Das ist natürlich auch eine wirklich komplizierte Frage. Also die Kontrollen an den Binnengrenzen zwischen Deutschland und Polen oder Deutschland und Frankreich oder anderen Ländern operieren doch nur am Symptom. Das heißt, illegale Migranten, die sich weder in dem einen noch in dem anderen Land aufhalten dürfen, sind an diese Binnengrenzen gekommen. Wenn man also die Grenzkontrollen wieder aufheben will, muss man dafür sorgen, dass die Menschen, die illegal eingereist sind, zukünftig eben nicht mehr illegal einreisen. Und dazu müssen sich die jeweiligen Regierungen zusammensetzen und erstens analysieren, wo kommen die Menschen her? Und was kann man national und eben in der Kooperation tun, um diese Einreisen von vornherein zu verhindern? Und wenn das bedeutet, etwa durch mehr technische Ausstattung, mehr finanzielle Ausstattung des polnischen Grenzschutzes, das zu bewirken, gut. Aber der politische Punkt ist, dass wenn die Menschen erstmal zwischen Słubice und Frankfurt hin und her geschoben werden, ist das Problem bereits da.
Das ist ja das, was auch die Regierung Tusk in Warschau relativ lange schon fordert. Das heißt, ja, da beteiligt euch gerne, aber eben am Schutz der polnischen Außengrenze. Machen Sie sich Sorgen, Herr Abraham, dass dieses kurze Fenster der deutsch-polnischen Zusammenarbeit, was sich jetzt gerade zu öffnen scheint, nachdem hier lange Jahre die PiS regiert hat, die in Deutschland vor allem einen Feind gesehen hat, dann gab es hier einen neuen Aufbruch, aber die deutsche Bundesregierung hat das zwar expresses Verbis auch machen wollen, aber es kam nicht allzu viel. Jetzt scheint in Berlin der Wunsch groß zu sein, mit Polen zusammenzuarbeiten und in Polen ist gerade wieder ein Präsident von der PiS gewählt worden, Karol Nawrocki, der zumindest in seiner Wahlkampagne, naja, wo auch wieder sehr klare antideutsche Töne eine Rolle gespielt haben. Machen Sie sich Sorge, dass dieses Fenster sich erst direkt wieder schließen könnte?
Also Sorgen ist vielleicht ein bisschen viel. Ich verschließe nicht meine Ohren und meine Augen davor, dass tatsächlich die Rhetorik, um es mal vorsichtig zu sagen, unharmonischer ist die Rhetorik, die der nun gewählte zukünftige Staatspräsident benutzt. Das ist so. Und das ist ein bisschen schade, weil es geht auch ohne diese Spitzen. Davon bin ich überzeugt. Die Grundkonstanten, vor denen auch der dann im Amt sich befindende Präsident Nawrocki steht, ist doch, dass die Einbindung Polens in die Europäische Union von überragendem nationalen Interesse Polens ist. Und das bedeutet immer gleichzeitig auch ein zumindest praktikables, umgängliches und möglichst von beiden Seiten nützliches Verhältnis zu Deutschland. Das Zweite betrifft natürlich die Einbindung in die NATO. Und auch hier siehe deutsche Patriot-Systeme in Polen und so weiter. Ist die Verankerung Polens in der NATO immer auch eine Verbindung zwischen unseren beiden Ländern? Und drittens geht es um die gemeinsame Unterstützung der Ukraine in ihrem verzweifelten Abwehrkampf gegen Putins Armee. Und diese drei Konstanten, denen sieht sich auch Herr Nawrocki gegenüber. Und ich bin da ganz optimistisch, dass sich zumindest mittelfristig eine pragmatische Zusammenarbeit ergeben wird, so wie wir es in den letzten 10 Jahren auch erlebt haben.
Derjenige, der hier in Polen ganz stark für diese konstruktive Einbindung, für die wirklich wichtige gestaltende Rolle, auch Positionierung Polens in der Europäischen Union steht, ist ja nun Donald Tusk, der Premierminister, der jetzt durch diese Präsidentschaftswahl schon auch angeschlagen ist. Wie viel kann Donald Tusk da tatsächlich noch erreichen?
Er hat mit der Vertrauensfrage im Sejm viel riskiert. Die Mehrheit sind 12 Stimmen. Und bei üblichen Abwesenheiten ist das ein wirkliches Risiko, das er eingegangen ist. Und er hat aber dann ein Ergebnis eingefahren, was ihm wirklich in der schwierigen Situation nach der Niederlage von Rafał Trzaskowski ihm jetzt den dringend nötigen Rückenwind gegeben hat. Und insofern können wir planen, weiter mit einem verlässlichen Freund und Partner in Warschau.
Mit einem Blick in Ihren Polenkalender, was ist jetzt das erste große Ding, das erste Projekt, was Sie als Polenbeauftragter der Bundesregierung angehen, wo Sie sagen, das ist die Baustelle und das müssen wir jetzt sofort machen?
Also was wir vorbereiten müssen jetzt, sind die am Horizont bereits erkennbaren Regierungskonsultationen. Ich kenne da noch keinen Termin. Ich will auch dem Außenminister natürlich da nicht vorgreifen und dem Bundeskanzler. Das ist die große und internationale Politik. Ich habe aber eine regionale, für die Grenzräume wichtige Botschaft. Und das ist, dass ich wirklich vorantreiben möchte, das Erlernen von Polnisch als Fremdsprache. Mir ist nicht begreiflich, warum viele junge Leute in Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen als zweite Sprache Spanisch wählen. Eine tolle Sprache, aber damit kommt man in Polen nicht so richtig gut klar. Deswegen ist meine Empfehlung auch als Erfolgserlebnis im Sprachunterricht, lernt Polnisch. Und mir ist schon klar, dass das Ländersache ist. Aber wenn da Rückenwind vom Bund gebraucht wird, werde ich kräftig pusten.
Vertrauen ausgesprochen, aber Zukunft ungewiss. Donald Tusk bleibt im Amt, doch der Druck wächst. Aus der Opposition, vom Präsidenten, aus der eigenen Koalition.
Wenn Tusk nicht bald eine Idee davon liefert, wohin er in den verbleibenden 2,5 Jahren seiner Amtszeit will, könnte sein Stuhl gefährlich wackelig werden. Auch weil mit Karol Nawrocki ein Präsident gewählt wurde, der als härterer Gegenspieler gilt als sein Vorgänger Andrzej Duda.
Erste Auflösungserscheinungen deuten sich an. Bei Czecha Droga, dem dritten Weg, trennen sich die Wege. Das Parteienbündnis von Polska 2050 und der PSL, dem größten Koalitionspartner von Tusk, hat seine Auflösung bekannt gegeben. Das heißt, künftig treten sie wieder als getrennte Parteien auf. Das macht es jedenfalls nicht einfacher, die Koalition zusammenzuhalten.
Und gleichzeitig wächst die Ungeduld vieler Polinnen und Polen, die jetzt endlich Antworten erwarten auf konkrete Fragen und nicht nur den ewig währenden Dauerkampf zwischen Tusk und Kaczynski und den Blick in die Vergangenheit.
Tusk hat immerhin angekündigt, im Juli sein Kabinett umzubilden. Neue Gesichter, neue Zuschnitte der Ministerien und einen Regierungssprecher soll es auch endlich geben.
Und während Tusk hier umbaut, gehen wir in eine kurze Sommerpause. Am 31.07. hören wir uns wieder. Das werden dann unsere letzten Folgen werden. Ende August ist hier in Warschau nämlich Schluss für uns. Unsere Nachfolger stehen schon in den Startlöchern. Und wir hoffen natürlich sehr, dass Sie diesen Podcast weitermachen.
Aber vorher hören wir uns ja nochmal. Vielleicht mit einem ganz besonderen Gast. Łukasz Podolski. Mit dem wollen wir nämlich gern Döner essen. In Zabrze, da wo er Fußball spielt. Anfrage läuft, bisher leider ohne Erfolg. Also falls hier jemand einen Draht hat zu Podolski und vermitteln könnte, wir würden uns sehr freuen. Zuschriften bitte an inpolen@wdr.de.
Und wenn euch in unserer Sommerpause langweilig sein sollte, dann hört doch mal bei unseren KollegInnen vom Politikum, dem Meinungspodcast, rein. Da geht es um Politik und Gesellschaft, tiefgründig, aber trotzdem lustig. Polen ist da auch immer mal wieder Thema. Gibt's in der ARD-Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Da findet ihr natürlich auch alle Folgen von In Polen. Do usłyszenia.
Tschüssikowski.